Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen mit einigen Versen aus dem Matthäusevangelium befassen, Kapitel 19, die Verse 27 bis 30. Ich lese aber von Vers 16 an, da haben wir nochmal den Zusammenhang. Geht um den reichen Jüngling. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Liebe Geschwister, in meiner Bibelübersetzung ist die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling und das anschließende Gespräch mit seinen Jüngern überschrieben mit die Gefahr des Reichtums. Nun ist es ja eine Tatsache, dass viele unter den reichen Menschen Habsucht und Geldgier begehren, von der die Bibel sagt, dass sie eine Wurzel alles Übels ist. Statt man sich um seine Beziehung zu Gott und sein ewiges Heil kümmert, trachtet man nach irdischen Besitztümern, nach irdischem Reichtum, Macht und Ehre. Und darum ermahnt der Heilige Geist durch den Apostel Paulus die reichen Gläubigen, ihr Vertrauen nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern mit dem ihnen anvertrauten Reichtum Gutes zu tun. Sie sollten also im Blick auf ihr Vermögen, das sie haben, das Gott ihnen anvertraut hat, so umgehen, dass sie damit vor Gott richtig sind. Dennoch bin ich der Meinung, dass das Problem des reichen Jünglings nicht nur im Hängen an seinen vielen Gütern lag, sondern in seinem ungenügenden Verständnis vom Gesetz Gottes und seiner Blindheit für das Wesen des Himmelreiches. Reich zu sein an sich ist keine Sünde, soweit der Reichtum uns auf redliche Weise zuteil geworden ist. Reichtum schließt uns nicht vom Himmelreich aus. Und Armut auf der anderen Seite öffnet uns nicht die Tür zum Himmelreich. Nicht einmal das Hängen am Reichtum kann uns den Eingang zum ewigen Leben versperren, wenn wir uns in wahrer Demütigung unter den Triumph der Gnade Jesu flüchten. Hier empfangen wir im Glauben Vergebung, Reinigung durch das Blut Jesu und auch Sieg über unsere angeborene Habsucht durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Hier erfahren wir den Triumph der Gnade Gottes in Christus. Solange wir aber meinen, wir könnten das Gesetz Gottes durch eine rein äußere Befolgung einzelner Gebote einhalten, so dachte nämlich der reiche Jüngling, kommen wir nicht zur Gewissheit des ewigen Lebens. Denn das Gesetz fordert eine totale, frohe Hingabe an den Willen Gottes. Alles, was wir tun, und das ist wichtig, dass wir das ganz neu einmal hören, was das Gesetz eigentlich von uns fordert. Ja? Es ist gut, immer wieder mal darüber nachzudenken und was es bedeutet, dass wir vom Gesetz frei geworden sind durch das Erlösungswerk Christi und nun unter der Herrschaft der Gnade Jesu stehen. Das Gesetz fordert eine totale, frohe Hingabe an den Willen Gottes. Alles, was wir tun oder lassen, sollte in einer freudigen inneren Haltung ausschließlich für Gott geschehen. Und das bezieht sich nicht nur auf den Sonntag, wenn wir hier zusammen sind, im Gottesdienst und Gemeinschaft auch miteinander haben, sondern das bezieht sich auch auf das alltägliche Leben. Alles, was wir tun, sollte zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes geschehen. Im Namen Jesu. Alles, was er tut, im Namen Jesu. Das tut zur Ehre Gottes, um ihn darin zu verherrlichen. Alles, ohne Ausnahme, vollkommen. Darauf liegt hier die Betonung. Alles, da ist nichts ausgenommen in unserem Leben. Alles soll zur Ehre und Verherrlichung Gottes geschehen. Ohne Ausnahme, und zwar in vollkommener Weise. Das fordert das Gesetz Gottes von uns. Ist uns das immer wieder bewusst, ja? Was das eigentlich bedeutet, haben wir in dieser Weise überhaupt einmal das Gesetz Gottes verstanden? Wir haben schon manches Mal darüber geredet, gesprochen, in der Predigt und sicherlich auch persönlich, was das Gesetz Gottes eigentlich von uns erwartet, nämlich eine vollkommene, totale, tadellose Hingabe an den Willen Gottes in allen Bereichen unseres Lebens. Und da der reiche junge Mann für diesen Anspruch des Gesetzes blind war und meinte, er hätte es gehalten, er sagt ja, das habe ich alles gehalten, ja? Als der Herr Jesus zu ihm sagte, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, da antwortet dieser junge Mann und wir können ihm das durchaus abnehmen, das habe ich alles gehalten. Das heißt also, er hielt sich im Halten der Gebote für vollkommen, für tadellos. Und er ging in seiner Heilsungewissheit, er hatte keine Gewissheit des Heils, keine Gewissheit des ewigen Lebens, davon aus, es müsse wahrscheinlich über die Einhaltung des Gesetzes hinaus noch etwas geben, was er tun sollte. Was fehlt mir noch, fragt er. Ich habe doch alles gehalten, ich habe alles getan, was das Gesetz sagt. Da muss es doch noch irgendetwas geben, was ich tun kann, damit ich Gewissheit des ewigen Lebens erhalten kann, empfangen kann. Was fehlt mir noch, fragt er Jesus. Nun, was ihm fehlte, war zweierlei. Erstens, die Erkenntnis seiner Unvollkommenheit unter der Herrschaft des Gesetzes, unter dem Anspruch des Gesetzes. Und zweitens, Jesus selbst fehlte ihm, indem die Gnade Gottes erschienen war, durch die er an der Vollkommenheit Jesu teilhaben konnte und damit auch Gewissheit des ewigen Lebens empfangen konnte. Also, er hatte keine klare Vorstellung von dem, was das Gesetz eigentlich von ihm erwartete. Das Gesetz erwartet ja nicht nur das Halten einiger Gebote, rein äußerlich, ne? Die der Herr Jesus hier ja auch zunächst einmal nennt. Er wusste nicht, dass das Gesetz es auf das Herz des Menschen abgesehen hat, das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, auf den Menschen selbst. Das war das eine und das andere, er wusste nicht, dass ihm Jesus fehlte in seiner Gnade, in seiner Vergebung, in seiner Güte und Barmherzigkeit dem Sünder gegenüber. Dafür hatte er keinen Blick. Dass Jesus gekommen war, um Sünder selig zu machen. Beides machte Jesus ihm klar durch die Worte, lest uns den 21. Vers noch einmal, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Beweise dadurch, dass du hingehst und deinen Reichtum veräußerst, beweise dadurch darin, dass du Gott über alles liebst, mehr als alles andere in dieser Welt, mehr als jeden Menschen und mehr als jedes Hab und Gut. Und Jesus deckt ihm auf diese Art und Weise sein geteiltes Herz unter dem Anspruch des Gesetzes auf. Jesus führt ihn hier hinein in die Sündenerkenntnis. Zumindest ist das seine Absicht, nämlich zu erkennen, dass es im Gesetz darum geht, Gott mehr zu lieben als seinen Reichtum. Und wies ihn hin, den habsüchtigen Sünder, denn das war dieser reiche junge Mann, ein habsüchtiger Sünder, auf die Befreiung unter der Herrschaft der Gnade Jesu. Mit den Worten, folge mir nach. Folge mir nach. Auf dieser Einladung liegt hier die Hauptbetonung. Es handelt sich dabei nicht um eine neue gesetzliche Forderung im Blick auf die Nachfolge Jesu, sondern um den Lockruf der Gnade. Es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Also es geht nicht darum, jetzt in der Nachfolge Jesu einem neuen Gesetz zu folgen, sondern es geht darum, in der Nachfolge Jesu die Herrlichkeit des Sohnes Gottes in seiner Gnade und Barmherzigkeit zu erkennen und von daher zu leben. Insofern handelt es sich hier nicht um eine gesetzliche Aufforderung, wenn Jesus sagt, folge mir nach, sondern um einen Lockruf hinein in die Gnade Jesu. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier in diesem Text erkennen. Das wird oft gar nicht so gesehen. Und in dem nachfolgenden Gespräch mit seinen Jüngern zeigt es sich, dass auch die Jünger noch Nachhilfeunterricht im Blick auf das Wesen des Himmelreiches brauchten. Auch sie waren offensichtlich noch sehr vom Verdienstdenken unter der Herrschaft des Gesetzes geprägt. Reichtum galt, dieses Hintergrundwissen ist für uns wesentlich, um diesen Text zu verstehen. Reichtum galt unter den meisten Juden als erfolgreicher Test für ein Gott wohlgefälliges Leben. Man ging also davon aus, wenn jemand reich ist, dann ist das doch ein Beweis dafür, dass er ein gutes Leben geführt hat. Sonst würde Gott ihn nicht mit Reichtum segnen. So dachten die meisten unter den Juden. Reichtum galt also als ein Zeichen dafür, dass man sich durch ein gutes Leben das Himmelreich verdienen konnte. Und darum waren die Jünger so geschockt durch die Worte Jesu, als Jesus nämlich zu ihnen sagte, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und dann wird diese Aussage noch einmal verstärkt. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Das heißt also, es ist unmöglich, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Da waren die Jünger geschockt. Und die Jünger dachten, wenn nicht einmal ein Reicher ins Reich Gottes kommt, ins Himmelreich, wer kann dann selig werden? Worauf Jesus ihnen die Antwort gab, bei den Menschen ist es nicht möglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Die Jünger hatten das also durchaus verstanden, dass es nicht nur um reiche Leute ging, sondern egal, ob reich, ob arm, kein Mensch kann von sich aus in das Reich Gottes hineinkommen. Kein einziger. Und der Herr Jesus sagt es. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Im Reich Gottes kommt kein Mensch durch sein eigenes Bemühen, das Gesetz Gottes zu halten. Das ist unmöglich. In das Reich Gottes kommt man nur durch Gottes Gnade. Wie es in Luthers bekanntem Lied lautet: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffne. Denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann, Herr, vor dir bleiben? Wer kann dann ins Himmelreich kommen? Ja? Wenn du das ansiehst, Herr, was ich alles schon in meinem Leben Ungutes getan habe und welch eine ungute Gesinnung ich habe von Natur aus. Bei dir gilt nichts, denn Gnade und Gunst, die Sünde zu vergeben. Es ist auch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann, des muss dich fürchten jedermann und deiner Gnade leben. Darum, auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes Wort, das ist mein Trost und treuer Hort, des will ich allzeit harren. Doch so schnell gibt sich Petrus hier nicht geschlagen. Wie steht es denn um die Jünger Jesu? Haben sie denn nichts verdient? Schließlich haben sie doch alles verlassen. Sollten sie dafür nicht belohnt werden? Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Hören wir den Unterton in dem, was Petrus hier sagt. Wir haben alles verlassen. Sollte ihn, diesen Unterton, unser Herr, der wusste, was im Herzen der Menschen war, nicht hören? Und ich finde, es ist umso erstaunlicher, dass Jesus Petrus hier zunächst nicht tadelt. Wir hätten ihn wahrscheinlich sofort wegen seines Verdienstdenkens zurechtgewiesen. Hör mal, Petrus, so geht's nicht, ja? Jesus aber geht auf sein Lohndenken ein. Jesus aber sprach zu ihnen, zu den Jüngern, Petrus war ihr Wortführer: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, das heißt in der Vollendung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das wartete also auf die Jünger Jesu in der Zukunft, in der Vollendung. Sie sollten die 12 Stämme Israels, Israel als ganze Nation, richten. Wohl wegen ihrer allgemeinen Ablehnung Jesu als Messias. Aber es geht noch weiter. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Es ist klar, dass der Herr Jesus das nicht buchstäblich gemeint hat. Es hundertfach empfangen, was sie um Jesu willen verlassen haben. Das ist ja das Herrliche, dass wenn wir alles hinter uns gelassen haben in dieser Welt, auch unsere Beziehungen, unsere alten Beziehungen, nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren, dass wir das in der Gemeinde Jesu hundertfältig ersetzt bekommen. Ja? Nicht buchstäblich gemeint, sondern im übertragenen Sinne. Viele Brüder und Schwestern haben wir in dieser Welt, ja. Und überall sind wir letztlich bei Ihnen willkommen, auch dann, wenn uns etliches fehlen sollte. Zuletzt jedoch muss Petrus sich zusammen mit den anderen Jüngern noch eine Zurechtweisung gefallen lassen. Also zunächst einmal geht Jesus ein auf seinen Lohngedanken und dann tadelt er ihn doch noch. In Vers 30 lesen wir dieses uns sicherlich auch bekannte Wort. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Die Bedeutung dieses Wortes, manche gehen davon aus, dass Jesus hier ein Sprichwort aufgreift. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Ja? Die Bedeutung dieses Wortes wird uns in dem anschließenden Gleichnis, Kapitel 20 im Matthäusevangelium, im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg klargemacht. In diesem Gleichnis wiederholt Jesus seine Worte in umgekehrter Reihenfolge. Kapitel 20, Vers 16. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wenn ihr euch dieses Gleichnis einmal durchlest, so werdet ihr feststellen, dass seine Hauptaussage darin liegt, dass das Himmelreich ein Reich der Gnade ist. Und alles eigene Verdienstdenken darin ausgeschlossen ist. Das ist die Hauptaussage in Kapitel 20 in diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und genau das, dass nämlich das Verdienstdenken, dieses falsche Lohndenken ausgeschlossen ist, steht im krassen Gegensatz zum verdienstlichen Lohndenken der Jünger Jesu. Wir haben alles verlassen. Ja? Wir haben alles verlassen. Nun, Lohn sollen sie allerdings haben, das haben wir gerade gesehen, darauf geht Jesus auch ein, aber aus Gnaden sollten sie diesen Lohn empfangen und nicht aufgrund ihrer frommen Leistung, die ja auch immer verbunden ist mit einer gewissen Überheblichkeit anderen gegenüber. Wir ahnen den geringschätzigen Seitenblick auf den reichen Jüngling, ja, der ja nicht bereit war, alles hinter sich zu lassen. Aber die Jünger waren bereit dazu. Wer meint, er sei in Sachen Frömmigkeit der Erste und sich etwas darauf einbildet, der wird der Letzte sein. Das meint Jesus. Der Letzte, das heißt also, einer, der kein Verständnis für wahre Frömmigkeit und für das Wesen des Himmelreiches und letztlich für das Wesen Gottes hat, der Gott gar nicht kennt. Und falls er in dieser Gesetzesfrömmigkeit und in seinem Verdienstdenken beharrt, bis ans Ende seines Lebens, der steht allerdings in der Gefahr, wie wir es lesen im Lukasevangelium Kapitel 13, da werden diese Worte noch einmal gebraucht, da ist auch von den Letzten und von den Ersten die Rede, der steht allerdings in der Gefahr, gänzlich vom Himmelreich ausgeschlossen zu werden. Er wird in diesem Sinne der Letzte sein. Das ist eine ernste Sache. Wie sehr die Jünger noch in dieser verhängnisvollen Vermengung von Gesetz und Evangelium, in diesem falschen Lohndenken gefangen waren, zeigte sich auch auf dem Berg der Verklärung. Wir kennen die Geschichte, ne? Als Mose und Elia, als Vertreter des Gesetzesbundes, erschienen und Petrus begeistert zu Jesus sprach: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und dann musste er das erleben, was Petrus immer wieder erlebte in seiner Nachfolge. Gott widerstand ihm mit den Worten: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Nicht Gesetz und Evangelium, Gesetz und Gnade, sondern Gnade allein, Jesus allein. Nicht Gesetzeswerke und Glauben, sondern Glaube allein. Glaube an Christus, an sein vollbrachtes Erlösungswerk. Petrus und seine Mitjünger hatten noch Entscheidendes zu lernen. Sie mussten durch den Zerbruch ihrer eigenen Gerechtigkeit hindurch zur Gerechtigkeit Christi, die sie im Glauben dann später empfangen durften. Wir denken in dieser Passionszeit besonders an den tiefen Fall des Petrus. Wenn sie dich alle verlassen würden, ich werde dich nicht verlassen, ja. Ich werde dir treu bleiben. Und dann kam dieser tiefe Fall, dieses schreckliche Versagen. Und nur weil der Herr für ihn gebetet hatte, dass sein Glaube nicht aufhören sollte, konnte Petrus wieder aufstehen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Es war Gnade, dass Petrus dann Vergebung empfing und einen neuen Anfang machen konnte. Die Jünger mussten also durch diesen Zerbruch ihres guten Denkens von sich selbst hindurch. Das ist immer ein Sterben für uns, ja. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, in der ich davon ausging, dass ich durchaus, weil ich das Gute wollte, doch auch ein guter Mensch sei. Das hat mir der Herr mehr und mehr genommen. Und sobald solche Gedanken in mir aufkommen, gehe ich zu meinem Heiland und sage: Herr, vergib mir. Vergib mir die Bosheit meines Herzens. Nur einer ist gut, das bist du. Und du hast auch für mich auf Golgatha vollkommen bezahlt. Das Erlösungswerk Jesu war zu jener Zeit, als Petrus so selbstsicher sagte: Wir haben alles verlassen, was wird uns daraus? Das Erlösungswerk Jesu war ja noch nicht geschehen. Es war noch nicht vollbracht und der Heilige Geist noch nicht ausgegossen. Der Heilige Geist, der die Herrlichkeit Jesu anhand des Wortes Gottes offenbart. Wie Paulus auch sagt: Uns aber ist es geoffenbart durch seinen Geist. 1. Korinther Kapitel 1. Das, was Paulus dann später in dem wunderbaren Brief an die Römer entfaltete, war Petrus und auch den anderen Jüngern noch nicht offenbart. So halten wir nun dafür, Römer Kapitel 3, einer der Kernverse in der Bibel, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird vor Gott, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also ohne eigenes Verdienst, ohne eigene fromme Leistung. Es ist der Brief an die Römer, die römischen Christen. Es ist der Brief, der in der Kirchengeschichte eine ganz besondere zentrale Rolle gespielt hat. Und von dem Luther in seiner Vorrede geschrieben hat, er sei, nämlich dieser Brief an die Römer, er sei das rechte Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauterste Evangelium, welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse. Gibt es jemanden unter uns, der den Brief an die römische Gemeinde auswendig gelernt hat, Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit täglichem Brot der Seele? Denn er kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen und betrachtet werden. Und je mehr man damit umgeht, je köstlicher er wird und besser schmeckt. Ja, das ist tatsächlich so. Hier in den Aussagen des Römerbriefes liegt der Schlüssel zum Verständnis der gesamten biblischen Botschaft. Wer das nicht begriffen hat, was Paulus hier entfaltet, im Blick auf das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, kann die ganze Bibel nicht verstehen. Wer den Hügel Golgatha aus den Augen verliert, das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, der wird sich verirren in der Landschaft der Heiligen Schrift, so hat es jemand mal formuliert. Also, ihr Lieben, springen wir über Hecken und Zäune, um immer bei Christus und seiner Gnade zu landen. Da haben wir alles, was wir brauchen, um auch die anderen Stellen in der Heiligen Schrift recht einordnen zu können, recht verstehen zu können. Und dieses Evangelium war Petrus zu jener Zeit noch verborgen. Erst später wurde den Jüngern dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus kostbar und herrlich. Und stand nicht auch die Befolgung des Rufes in die Nachfolge Jesu unter der Wirkung der Gnade Jesu? Als der Herr Jesus seine Jünger berief, ihm nachzufolgen, war das nicht auch schon Gnade? War dieser Ruf an sich nicht auch schon eine Wirkung der Gnade Jesu? Wenn die Jünger später dann, als sie begriffen hatten, was Evangelium eigentlich bedeutet, wenn die Jünger später auf ihre Berufung in die Nachfolge Jesu zurücksahen, dann wussten sie, dass es nicht ihr Verdienst war, dass sie alles zurückgelassen hatten, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte, sondern dass es allein durch den unwiderstehlichen Ruf Gottes geschehen war, durch das Ziehen des Vaters zum Sohn, wie Jesus es nennt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es war aufgrund ihrer Erwählung, vor Erschaffung dieser Welt, aufgrund ihrer Erwählung vor der Schaffung dieser Welt, vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit her also, dass dieser Ruf an sie gelangte, dieser Ruf Jesu in dieser Zeit an sie gelangte und sie diesem Ruf folgten. Viele hatten den Ruf Jesu vernommen. Doch er drang nur an ihr äußeres Ohr. So ist es in jeder Versammlung. Alle hören. Und doch hören nicht alle. Das Wort Gottes kann an das äußere Ohr gelangen, aber nicht an das innere Ohr. Das geschieht bei denen, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Weshalb es heißt, viele sind berufen, hören den Ruf, doch wenige sind auserwählt. Es sind die Auserwählten, die den unwiderstehlichen Gnadenruf Jesu vernehmen. Was meine ich damit, unwiderstehlich? Diesem Ruf muss man einfach folgen. Man wird gezogen durch den Geist Gottes, durch die Kraft des Wortes Jesu. Man kann diesem Ruf nicht widerstehen. Wer erwählt ist, wird in dieser Zeit einmal diesen Ruf vernehmen, nicht nur mit seinen äußeren Ohren, sondern mit seinem Herzen. Und dann muss er, ja, muss er, ich darf das Wort muss hier an dieser Stelle mal gebrauchen, muss er folgen, er kann gar nicht anders. Es ist ein freier Wille, in diesem Sinne ein freier Wille, gezogen von dem allmächtigen Ruf unseres Herrn Jesus, unwiderstehlich. Als später der Apostel Paulus in Philippi einer kleinen Schar von Frauen das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus verkündigte, hörten sie es alle. Doch nur von Lydia heißt es. Sie hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Nur sie vernahm mit ihrem Herzen den unwiderstehlichen Ruf Jesu und kam zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Gezogen vom Vater zum Sohn, durch den Heiligen Geist, durch das kraftvolle Wort Gottes. Und von da ab hatte diese Lydia nichts anderes mehr zu rühmen als die Gnade Gottes. Wir kommen langsam zum Schluss. Spurgeon erzählt, als ich auf dem Weg zu Christus war, dachte ich, ich würde es ganz allein tun. Es wäre mein Suchen. Und obwohl ich den Herrn ernstlich suchte, hatte ich keine Ahnung, dass er mich suchte. Und dann kam der Augenblick, da er sah, dass Gott der Urgrund aller Dinge ist, dass er der Urheber seines Glaubens war. Und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor ihm. Von dieser Zeit an, so schreibt Spurgeon, habe ich nicht von ihr gelassen, von dieser Gnade. Und ich möchte, dass dies immer mein ständiges Bekenntnis ist. Ich verdanke meine ganze Veränderung allein meinem Gott. Ihr Lieben, lasst uns durch Gottes Gnade darauf Acht haben, dass wir nicht aus der Nachfolge Jesu einen Gesetzesweg machen. In diesem Sinne ein Muss. Wenn ich vorhin auch vom freien Willen sprach, nicht wahr, dürfen wir das nicht missverstehen. Der Mensch hat von Natur aus keinen freien Willen, ja? Aber er wird willig gemacht durch die Gnade Gottes. Hm? So müssen wir es richtig verstehen. Lasst uns also aus der Nachfolge Jesu keinen neuen Gesetzesweg machen, auf den wir uns durch unseren Gehorsam, den Segen Gottes verdienen wollen. Lasst uns unser Vertrauen nicht setzen auf das, wir haben alles verlassen, wir haben das und das getan. So wirst du nicht sterben können eines Tages, wenn die Stunde Gottes gekommen ist, ne? Wenn er sagt, komm wieder, Menschenkind, dann wirst du nicht sterben können, indem du sagst, ja, das habe ich getan und das habe ich getan und das habe ich Gutes getan und immer war ich treu und immer gehorsam und ich habe viel gebetet und viel die Bibel gelesen und immer regelmäßig den Gottesdienst besucht. Ne? Das wirst du nicht sagen können. Sondern da gilt nur eins, die Gnade Jesu. Die hat dir das Himmelreich aufgeschlossen, nichts anderes. Und dass du zum Glauben gekommen bist, das ist Gnade Jesu. Und dass du dann die Bibel lieb gewonnen hast und gerne gebetet hast, das ist alles Gnade Gottes, nichts anderes. Denken wir daran, dass unser Herr alles verlassen hat. Ne? Unser Herr hat allerdings alles verlassen. In seiner großen Liebe verließ er die Herrlichkeit beim himmlischen Vater, die Herrlichkeit des Himmelreiches. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir dann beim Herrn sind, dann wissen wir, was das bedeutet. Was der Herr verlassen hat, als er in diese gottlose Welt hineingekommen ist, um uns, um dich und mich, Sünder, zu retten. Er hat alles verlassen. Und weil er alles verlassen hat, können wir jetzt unter seiner Gnade auch ihm in rechter Weise nachfolgen. Es ist seine Gnade, unter der wir stehen. Er hat uns erlöst mit seinem Blut auch von dieser selbstgerechten, eigengerechten, unseligen Natur, die wir alle von Hause aus in uns tragen. Das liegt uns einfach im Blut. Ne? Das haben wir von Adam her. Diese Selbstgerechtigkeit, ne? Dieses, ihr werdet sein wie Gott, genauso gut wie Gott. Ne? Das ist das, wonach der Mensch strebt, auch in unserer Zeit. Die Verherrlichung des Menschen, da geht es nicht nur um die Verherrlichung Gottes. Um das, was der Mensch will und was er für richtig und gut hält, nicht was Gott will und was Gott als richtig ansieht. Darum geht es nicht mehr. Lasst uns immer daran denken, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also zumindest diesen Vers können wir doch auswendig lernen, oder? Hm? Ja. Oder wie der Franzose sagt, par cœur, mit dem Herzen, ne? Mit dem Herzen lernen. Bei Menschen ist es unmöglich, Herr, bei mir ist es unmöglich. Gebraucht es doch in euren Gebeten, ja? Sagt es dem Herrn, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt und möchtest Gott dadurch verherrlichen, sagt es ihm doch, Herr, bei mir ist es nicht möglich, na, ich vermag es nicht, aber du vermagst es, bei dir sind alle Dinge möglich. Im Reich der Gnade gilt es, nichts anderes zu rühmen, als die Gnade, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere geht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Gnade, die in dir erschienen ist, Herr Jesus, in dir allein. Wir freuen uns, teilhaben zu dürfen an deinem Reich, am Himmelreich, in dem es nichts anderes gibt als lauter Gnade und Barmherzigkeit. Amen.